gibt einen unsichtbaren Altar, eine uralte Kultstätte, ein uraltes Heiligtum, einen unsichtbaren Altar hier im Harz, einen unsichtbaren Altar zur Ehre des lebendigen Gottes, nicht zur Ehre irgendeiner heidnischen Gottheit. Ihr fragt euch, wo ist dieser Altar? Ja, er ist unsichtbar. Aber ein Altar braucht doch einen Ort, wo er ist, wo man hinkommen kann. Ich sehe vor meinem inneren Auge, dass dieses Geheimnis, wo dieser Altar zu finden ist, der ist bisher ganz wenigen Menschen bekannt. So dass es, ich würde sagen, 95%, vielleicht sogar noch mehr, der Harzer und der Menschen, die hier leben, einfach nicht wissen. Ich sehe vor meinem inneren Auge, wenn sich das rumsprechen würde, wo man diesen unsichtbaren Altar finden kann, dass ein Ruck durch den Harz gehen würde. Die Menschen würden da hinkommen. Ja, sogar drüber hinaus. Ich sehe vor meinem inneren Auge die Zufahrtsstraßen zum Harz, so von der Autobahn von Seesen hierauf, verstopft mit Autos, eine Autoschlange, Karawane von Autos. Die stauen sich bis runter. Richtung Goslar, Zufahrtsstraße nach Clausthal-Zellerfeld, verstopft mit Autos voll. Osterode, die Richtung genauso. Auch Richtung Osten, die Zufahrtsstraßen, alles dicht. Die Menschen wollen zu diesem unsichtbaren Altar, denn es hat sich eine Wahrheit herumgesprochen. Und diese Wahrheit heißt, dort kann man dem lebendigen Gott begegnen. Dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dem Gott, der die Macht hat, alles Negative aus einem Leben wegzunehmen, Sünde zu zerbrechen und dem Tod die Macht genommen hat. Wo ist dieser Altar? Die Suche mag manchen so vorkommen wie die Suche Brunnen des Lebenswassers. Irgendwie, da gab es mal eine Legende. Es gibt diesen Altar hier im Harz. Eine mysteriöse Geschichte. Ich habe noch eine andere mysteriöse Geschichte parat, bevor ich das später auflöse. Die Bibel erzählt von einer Begebenheit ganz am Anfang, bevor Jesus offiziell aufgetreten ist. Jesus war bei Johannes dem Täufer. Der hatte sich erstmal geweigert, Jesus zu taufen, hat gesagt, du kommst zu mir, dass ich dich taufen soll. Jesus, da läuft irgendwas falsch. Du bist eigentlich der, der mich taufen sollte. Und Jesus sagt, lass einfach den Willen des Vaters geschehen. Und Jesus wird getauft und nach dieser Taufe geht er in die Wüste. 40 Tage lang. Er fastet. Und nach diesen 40 Tagen, er hat Hunger. Und da tritt eine unsichtbare Macht an ihn heran. Da tritt die Macht der Verführung, der Einflüsterung an ihn heran. Diese Macht, die gerne auch den Menschen irgendwie ein Floh ins Ohr setzt. Ganz am Anfang der Weltgeschichte. Ah, wenn ihr von dem Baum esst, im Garten Eden, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr nicht sterben, so wie Gott das sagt, sondern ihr werdet so sein wie Gott. Oh, eine Verführung. Eine Verführung, die es bis heute gibt. Wie viele esoterische Strömungen bieten uns an, du musst nur meditieren und du wirst die Erleuchtung erlangen und du wirst so sein wie Gott. Aber nicht nur in diesem Bereich. Der Teufel weiß sehr genau, dass wir auf viele Sachen anspringen, wenn er das nur verführerisch genug verpackt. Und so tritt er an Jesus heran und sagt, Mensch Jesus, von dir wird doch gesagt, du bist doch Gottes Sohn. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, du hast doch Hunger, dann sag zu den Steinen hier in der Wüste, dass sie zu Brot werden sollen. Und du kannst deinen Hunger stillen. Ja, du könntest nicht nur deinen Hunger stillen. Stellt euch vor, jemand wäre in der Lage, Steine zu Brot zu werden zu lassen. Für Jesus ist das ja kein Problem. Ich denke nur an die Brotvermehrung, wo 5000 Leute satt wurden. Er kann das. Jemand, der sowas kann, alle Wüsten, die Steine werden zu Brot, das Welthungerproblem wäre schlagartig gelöst. Der Satan sagt, das ist deine Chance, Jesus. Mach dich selber satt, mach die Menschen satt. Die werden hinter dir herlaufen ohne Ende. Du bist doch gekommen, damit die Menschen hinter dir herlaufen, Nachfolger machen. So verführerisch kann der Teufel kommen. Und Jesus, der hat ganz klar darauf reagiert. Er hat gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Und er hat nicht erst angefangen, mit dem Teufel irgendwie kluge Gedanken auszutauschen, warum und weshalb nicht, sondern er hat ihm das Wort Gottes vorgehalten. Das Wort Gottes ist die stärkste Sache, die wir hier haben. Deswegen empfehle ich euch immer wieder, und bis es euch rechts und links zu den Ohren rauskommt, lest die Bibel. Das Wort Gottes ist die stärkste Sache. Und Jesus spricht aus dem Wort Gottes. Sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Gut, sagt der Teufel. Okay. Also, du hast zwar Hunger, aber die Steine willst du nicht zu Brot machen. Probier mal was anderes. Ich habe da so eine Idee. Wir sind immer noch beim Thema, du willst doch gerne Nachfolge haben. Du willst doch gerne, dass die Menschen auf dich aufmerksam werden, dass die ganze Welt dir nachfolgt. Ich habe da so eine Idee. Jesus, du musst ein Wundershowman werden. Komm mit auf die Zinne des Tempels. Und Teufel stellt Jesus auf die Zinne des Tempels, ganz oben, hoch oben drauf. Und da kann man ganz klein wie Ameisen die Menschen unten sehen. Und der Teufel sagt, Jesus, du brauchst dich nur von hier runter zu stürzen. Und weißt du was? Ich habe noch was Besseres. Du hast doch vorhin die Bibel zitiert, weil die Bibel doch so Wort Gottes ist. Ich habe noch eine bessere Sache. Ich habe ein Bibelzitat für dich, sagt der Teufel. Der Teufel kennt die Bibel auch. Darum weiß er, dass er verloren hat. Der Teufel versucht, die Bibel zu verdrehen und sagt, weißt du, Jesus, du musst dich nur runterstürzen. Und er hat doch seinen Engeln befohlen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Wie viel weniger wird dir dieser Sturz was anhaben? Also Gott wird seine Engel schicken. Und Jesus kontert und sagt, aber du sollst Gott nicht versuchen. Ich glaube, der Teufel war so langsam mit seinem Latein am Ende, mit seinem Ratschluss. Und dann lässt er alle Masken fallen. Der Teufel greift dazu und zeigt Jesus alle Länder und Macht der Welt und sagt, mir sind sie übergeben. Ich finde das heftig, dass Jesus ihm nicht widerspricht. Der Teufel wird als Herr dieser Welt bezeichnet. Aber Jesus hat seine Macht gebrochen, später am Kreuz. Der Teufel sagt, mir ist alles übergeben hier in dieser Welt. Und alle Reiche, alle Reichtum, alle Menschen. Und ich gebe sie, wem ich will. Und ich bin bereit, sie dir abzutreten, Jesus. Du bist doch für diese Menschen gekommen. Ich bin bereit, dir dieses abzutreten. Du weißt, dass ich recht habe, dass sie in meiner Hand sind. So sagt das der Teufel. Und er fügt noch was hinzu. Eine Bedingung habe ich, bevor ich dir das gebe. Fall nieder und bete mich an. Und Jesus sagt, hinweg mit dir. Jesus sagt, du sollst Gott, den Herrn, allein anbeten. Niemand sonst. Gott allein gehört Anbetung, Gott allein gehört die Ehre. Und der Teufel wich von ihm Und Engel kamen und dienten Jesus. Anbetung gehört Gott allein. Das war das, was Gott schon sehr früh festgehalten hat. Die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, die steht im Matthäusevangelium. Und zwar im 4. Kapitel, falls ihr die mal nachlesen wollt. Ich empfehle euch immer, alles nachzulesen. Da sprach Jesus zu ihm: Du sollst deinen Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Darum führte ihn der Teufel mit sich auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Der Teufel will die Anbetung Gottes haben. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben: Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Eine mysteriöse Geschichte, das mit dem unsichtbaren Altar im Harz. Eine mysteriöse Geschichte, das, was damals mit Jesus passiert ist, diese direkte Konfrontation mit dem Bösen, mit der Verführung. Ich glaube, das hat sehr viel mit uns hier zu tun. Ich habe letztes Mal, vor 14 Tagen, als ich gepredigt habe, darüber gepredigt, über die Vision, die unsere Gemeinde hat. Ihr erinnert euch noch, im Jahr 2000 wurde hier in der Gemeinde mal aufgeschrieben, was hat Gott uns aufs Herz gelegt? Was ist das Ziel unserer Gemeinde? Wo wollen wir hin? Nicht wo wollen wir hin, sondern was hat Gott uns gezeigt, wo wir hin sollen? Also, was ist Gottes Plan? Warum gibt es uns hier? Warum gibt es die Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld? Hier in den Räumen, ich komme wieder mit meinem Kaninchenzüchterverein, nicht weil ich gegen Kaninchenzüchter was hätte. Kaninchen sind süß. Aber warum ist hier in den Räumen kein Kaninchenzüchterverein oder kein x-beliebiger anderer Verein? Warum ist hier Pfingstgemeinde? Warum sind wir hier? Dieses Blatt hat jeder gekriegt, der mal einen Aufnahmeantrag für die Gemeinde gestellt hat. Da steht die Antwort drauf. Was ist unser Weg, unser Ziel? Warum gibt es uns hier? Und vor 14 Tagen habe ich über einen grundlegenden Vers gepredigt. Der Rechner ist zwischendurch mal schnell runtergefahren. Stört euch mal nicht dran, dass das Bild zittert. Da müsste ich jetzt Auflösung ändern. Das soll jetzt nicht stören. Das ist der Vers, der grundlegende Vers, über den ich letztes Mal gepredigt habe. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid, ganz am Anfang unserer Gemeindevision steht erstmal eine Feststellung. Wer sind wir denn? Wir sind das auserwählte Geschlecht. Gott hat uns auserwählt. Die königliche Priesterschaft. Das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Ich will das heute nicht nochmal entfalten. Im Internet gibt es die Predigt, hört sie euch an. Dann weißt du, in welchem Stand du bist. Dass ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Wir sollen verkündigen, was Jesus in unserem Leben getan hat, das weitererzählen, raustragen. Er hat uns, und das ist der Kern unserer Berufung, er hat uns berufen von der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wir sind berufen, Kinder des Lichts zu sein. Das ist so der Einstieg gewesen. wer wir sind. Und von dieser Position aus gibt es dann drei Hauptbereiche, warum wir als Gemeinde hier sind, hier im Harz. Anbetung, Gemeinschaft und Wachstum. Und ich will nach und nach diese Teile mit euch anschauen. Ich will heute mit Anbetung anfangen. Anbetung. Gott, den Herrn, um seiner selbst willen anbeten, steht in unserer Vision. Lobpreisaltar. Was ist Anbetung? Anbetung? Wäre interessant, mal eine Umfrage hier zu machen. Was ist Anbetung? Anbetung sind sicher, gehören sicher die Lieder mit rein, die wir gesungen haben. Aber Anbetung ist viel, viel mehr. Anbetung, ich habe mal, heutzutage schaut man ja nicht mehr so im Lexikon nach, sondern im Internet. Und im Internet, in Wikipedia, habe ich mal geguckt, was steht denn unter Anbetung? Und unter Anbetung steht die höchste Form von Verehrung. Jemanden Verehrung entgegenbringen. Anbetung gehört nur einer Gottheit. Ich würde das präzisieren, nicht irgendeiner Gottheit. Du sollst den Herrn, deinen Gott, allein anbeten. Anbetung gehört nur Jesus Christus, unseren dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ihm gehört alle Anbetung. Anbetung ist Verehrung. Verehrung. In dem Wikipedia-Artikel stand drin, Verehrung drückt sich in verschiedenster Form aus. Verehrung kann zum Beispiel darin sich ausdrücken, allein in der Körperhaltung. Die haben dann andere Religionen gebracht, so, die haben verschiedene Religionen beleuchtet. Zum Beispiel vor Gott sich beugen, auf die Knie fallen, das Gesicht bis zur Erde, sodass die Nasenspitze die Erde berührt. Das ist Anbetung. Ich will jetzt hier in Clausthal, bei uns hier in den Räumen, keine Gebetsteppiche einführen, aber das kann Anbetung sein. Anbetung kann auch sein, ich finde diese Fahnen so schön. Und verliere die Hälfte meiner Technik. So. Ist euch sicher schon aufgefallen, dass die Kinder da in der Lobpreiszeit diese Fahnen nutzen? Fahnen können ein Ausdruck der Anbetung sein. Verehrung. Ich habe mir schon manchmal gedacht, Mensch, ich wünschte, ich könnte Gott anbeten, auch mit diesen Fahnen. Es gibt Menschen, die Gaben dazu haben, die sogenannte Flaggentänze machen können und einfach in Tanz und mit diesen Fahnen, mit diesen Flaggen Gott anbeten können. Ich finde das toll. Ich sehe das gern und dann geht mein Herz mit. Wenn ich solche Leute beobachte, geht mein Herz mit in diese Anbetung. Habt ihr euch schon mal über die Farben Gedanken gemacht? Rot und Gold? Rot steht für das Blut Jesu. Das Blut Jesu, das uns reingewaschen hat. Ihm gehört alle Ehre. Der Satan musste weichen. Der Satan musste klein beigeben, weil Jesus seine Macht gebrochen hat. Die Macht der Sünde, des Todes, des Teufels, gebrochen im Blut Jesu. Und Gold? Gold für das Licht könnte sein, normalerweise Königtum. Das Gold steht für Königtum. Jesus ist der König. Gott ist der König. Ihm allein gehört Anbetung. Wenn ihr das nächste Mal die Kinder da vorne mit diesen Fahnen seht, dann lasst euer Herz mitbewegen, hineinzunehmen in die Anbetung Gottes. Ich habe und wenn ihr denkt, naja, es sind ja nur Kinder, was weiß wer, was die dabei denken, ob die da wirklich Anbetung in unserem Vollsinn sehen? Keine Ahnung, ich kann nicht in die Herzen schauen. Ich weiß, dass meine Tochter, als wir gestern Abend uns fertig gemacht haben, um hier rüber zu fahren, zu diesem Reformationslobpreisabend, habe ich meine Tochter gefragt, weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist, was wir feiern? Und da sagte sie, ohne zu zögern, klar weiß ich, was wir feiern. Wir feiern Jesus. Und dann habe ich gedacht, ja, genau, das ist so klasse. Das ist ein Herz der Anbetung. Ah, ja, wir feiern Jesus. Anbetung. Anbetung hat viele Formen. Anbetung heißt Gott Ehre entgegenbringen. Die höchste Form, jemanden Ehre entgegenzubringen, gehört allein Gott. Ich habe mal geguckt, in 1. Timotheus im Kapitel 2 und im Kapitel 4 steht etwas drüber, wo es heißt, wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir Gott begegnen, dann sollten wir hingehen, wir sollten Bitte tun. Das Interessante ist, dass 1. Timotheus 2 mit Bitte anfängt. Das ist nämlich die Urform der Begegnung mit Gott. Anbetung, wenn ich Gott Ehre entgegenbringe, dann begegne ich demjenigen, ja, den ich Ehre entgegenbringe. Bitte ist, Herr, ich bin ein sündiger Mensch, vergib mir meine Schuld. Das ist Bitte. Das ist die Urform. 1. Timotheus 2. Dann steht, red mit Gott. Nach der Bitte, ich habe das Stichwort Gebet genannt. Gebet ist nichts anderes als reden mit Gott. Sag ihm, was dir auf dem Herzen liegt. Erzähl ihm, was du Tolles erlebt hast, was dich belastet, was dich freut. Das nächste ist Fürbitte. Geh ins Gebet und bete für andere. Wir haben gestern für die Geiseln, die in Jemen noch gefangen sind, gebetet. Ich glaube daran, dass Gott Gebet erhört. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin momentan in der Erwartungshaltung, irgendwann jetzt die nächsten Tage in der Zeitung zu lesen, diese Gefangenen sind frei. Weil ich glaube, dass Gott Gebet erhört. Fürbitte. Bitte, Gebet, Fürbitte. Dank und Lob. Gott Danke sagen für das, was er getan hat. Danke, Herr, dass du diese Geiseln befreit hast. Danke, Herr, dass du meine Sünde zerbrochen hast. Danke, dass ich ewiges Leben haben darf. Herr, ich lobe dich für all die wunderbaren Werke, die du getan hast. Und der Gipfel des Ganzen ist Anbetung. Anbetung, das hält nicht mehr. Das hält denjenigen, der betet, nicht mehr auf dem Stuhl fest. Anbetung, wenn wir das in der Bibel lesen, in den Psalmen lesen, dann bebt die Erde. Anbetung, die höchste Form der Verehrung, das ist der Augenblick, wo es dann heißt, die Berge beben und der ganze Himmel jauchzt. Und also wo beschrieben wird, wie die ganze Schöpfung mitjubelt. Anbetung ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, leise zu tun. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Menschen, die das leise hinkriegen. Aber Anbetung, es ist so eine starke Ausdrucksform. Da muss und kann alles mitschwingen. Da können die Fahnen wehen, da kann die Körperhaltung sich verändern. Allein schon während unserer Liederzeit, unserer Anbetungszeit, Anbetung, die Hände zu Gott zu erheben, ist eine Form der Anbetung. Gibt sicher noch andere Formen. Ja, als ich im Kindergarten war, hat man uns, ich war in einem katholischen Kindergarten, hat man uns beigebracht, also beten musst du so. Alles andere ist kein richtiges Gebet. Diese gefalteten Hände sind Zeichen der Anbetung. Im asiatischen Bereich kennt man das ein Stück weit. Ehrerbietung entgegenbringen. Also ich mache das jetzt sicher für Asiaten falsch, das geht sicher nochmal ein bisschen anders, aber diese gefalteten Hände Zeichen Ehrerbietung demjenigen entgegenbringen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen wie dieser katholische Kindergarten, der sagt, alles andere ist falsch, so musst du beten, aber es ist sicher eine Form. Das habe ich schon gesagt. Anbetung ist auch Bekenntnis. Die Wohltaten dessen erzählen, der uns berufen hat. in Philipper 2. Ich fand das ganz klasse, das kam heute in unseren Liedern schon vor. Philipperbrief, da ist ja dieser großartige Christushymnus, also ein Hymnus drin, was Jesus getan hat. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, also gab alles auf und nahm Knechtsgestalt an. Wurde eines Menschen gleich, der Erscheinung als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam, bis zum Tod, ja sogar bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle Knie, das haben wir vorhin gesungen, dass beugen sollen sich alle Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Warum? Nochmal festhalten, warum sollen alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist? Zur Ehre Gottes des Vaters. Anbetung ist die höchste Form von Verehrung. Gott Ehre entgegenbringen. Du betest Gott an, wenn du deinem Arbeitskollegen sagst, ich bin so begeistert von Jesus, wie wir gestern Abend gefeiert haben als Christen miteinander. Das ist Anbetung. Wenn du in der Schulbank sitzt, im Studium, einen Aufkleber auf deiner Mappe hast, wo drauf steht, Jesus lebt, und jemand anders sagt, hä, was ist denn das? Und du fängst an, von deinem Glauben zu erzählen. Das ist Anbetung. Ein Bekenntnis zu Jesus Christus ist Anbetung. Ich will euch heute Morgen den Blick aufreißen. Anbetung ist mehr als schöne Lieder singen. Anbetung ist ein ganzer Lebensstil, ist ein ganzes Leben. Jede Phase deines Lebens kann Anbetung sein. Alles, was du zur Ehre Gottes tust, hoffentlich auch diese Lieder hier singen, das ist Anbetung. Das Entscheidende ist, wie so oft in der Bibel, dein Herz. Die äußere Form ist Ausdruck, aber das Entscheidende ist dein Herz. Tust du etwas, um Gott die Ehre entgegenzubringen, um Gott zu verehren? In unserer Vision ist das Ganze dann gebündelt in das Stichwort Lobpreisaltar. Und jetzt komme ich zu diesem unsichtbaren Altar im Harz. Ich habe dieses unsichtbar, dieses UN, habe ich in Klammern gesetzt, weil ich glaube, dass dieser Altar nicht unbedingt unsichtbar ist. Es ist sicher kein sichtbarer Altar, der im Harz steht, zu dem man hingehen kann, den man anfassen kann, aus Stein oder aus Metall. Es ist ein unsichtbarer Altar. Den kannst du nicht anfassen. Aber gleichzeitig ist er sichtbar. Denn dieser Altar, der Altar, wenn man in die Bibel schaut, ist der Ort der Begegnung mit Jesus Christus. Der Altar ist der Ort, wo Sünde gesühnt wird, wo Sünde weggewaschen wird. Der Altar ist der Ort, wo du dem lebendigen Gott begegnen kannst. Und jetzt frage ich euch, wo ist dieser Altar? Scheinbar unsichtbare Altar, aber doch sichtbare Altar. Wo ist der hier im Harz? Soll ich es euch verraten? Er ist hier. Hier in unserer Mitte ist dieser unsichtbare Altar. Dadurch, dass wir Gott anbeten, Gott mit unserer Körperhaltung anbeten, mit Fahnen anbeten, mit den Liedern anbeten, mit Worten anbeten, mit unserem Bekenntnis anbeten, dass wir ein Leben führen, das Gott Ehre macht. Heiligung nennt das die Bibel. All das baut diesen Lobpreisaltar auf. Und mit jedem Atemzug, den du machst zur Ehre Gottes, wird dieser Altar größer und sichtbarer für alle Menschen im Harz, in Deutschland. Und jetzt stellt euch vor, es spricht sich rum. Hier ist ein Ort, wo du dem lebendigen Gott begegnen kannst. Die Leute werden von überall herkommen. Lobpreisaltar. Aber uns geht es nicht vorrangig, irgendwelche Straßen zu verstopfen. Die Zufahrtsstraße vom Autobahn Seesen hier rauf. Uns geht es darum, die Gemeindevision sagt, wir wollen Gott um seiner Selbstwillen anbeten. Diesen Lobpreisaltar errichten wir nicht als Mittel zum Zweck für irgendetwas, sondern wir wollen, dass Gott verehrt wird, diese Ehre bekommt, die ihm zusteht. Musst du dir noch mal vor Augen führen, die Ehre steht Gott zu. Das ist keine Option, die du mal auswählen kannst oder abwählen kannst. Wenn du an Jesus glaubst, dann steht ihm deine Ehre, also die Ehre, die du ihm entgegenbringst, zu. Steht ihm dein Leben zu. Du hast ja mal gesagt, Jesus, sei der Herr meines Lebens. Und Jesus nimmt dich beim Wort und sagt, ja, gerne. Ihm gehört deine Ehre. Lebe zu seiner Ehre. Nimm die wunden Punkte aus deinem Leben weg. Ein Ort der Anbetung kann genauso gut das Abendmahl sein. Wenn wir Abendmahl feiern, dann treten wir in enge Beziehung mit Gott. Erinnert euch noch? Altar ist der Ort, wo man Gott begegnet. Abendmahl. Jesus hat gesagt, das ist mein Leib. Jesus hat gesagt, das ist mein Blut. Wenn du Abendmahl feierst, trittst du in eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Abendmahl ist nichts Traditionelles, was man halt so macht als Christen. Abendmahl ist was ganz, ganz Besonderes. Abendmahl ist eine ganz intime, intensive Begegnung mit dem lebendigen Gott. So wie dieses Brot, wenn du das isst, in deinem Magen verdaut wird und über die Blutbahn in die Körperzellen verteilt wird, so wie das in das, dein Innerstes gelangt. Die Bibel sagt, Gott hat Wohnung genommen in uns, in deinem Innersten. Er durchdringt jede Körperzelle von dir. Und gerade im Abendmahl werden solche Sachen sichtbar. Darum feiern wir mit Brot und Wein das Abendmahl. Amen. Das lasst uns jetzt feiern.